Guten Abend miteinander auch von meiner Seite und ganz herzlichen Dank für die feine Einstimmung und auch dir, Miriam, vielen Dank für die eindrückliche Einstimmung. Ich habe einfach beim Vorbereiten noch gedacht, ohne Anwärmphase in so ein Thema einsteigen, das ist schon ein bisschen steil. Es ist ja nicht ganz ein einfaches Thema, das wir heute Abend haben, aber ich denke, ein Thema, das uns alle schon beschäftigt hat. Und vielleicht sind Sie heute Abend da, ein Thema, das Sie gerade akut im Moment beschäftigt. Und ich denke, eigentlich müssten wir schon zuerst fast ein bisschen miteinander noch einen Kaffee trinken oder ein Tee trinken, dass zuerst noch so ein bisschen eine persönliche Beziehung entstehen kann, gerade auch zu dem Thema. Aber das sprengt natürlich den zeitlichen Rahmen von heute Abend und auch Zeit. Und doch habe ich gedacht, sage ich zum Anfang so zwei, drei Sachen zu mir, wo ich herkomme. Ich bin im Appenzellerland aufgewachsen. Würde man mir ja nicht geben, von der Länge her. Aber der Grund ist, weil meine Mutter eine Bernerin ist. Und ich bin in einer grossen Familie aufgewachsen, vor allem im Mannenhaushalt. Und einer von meinen Brüdern, das war ein begeisterter Bergsteiger und Naturmensch. Sein Beruf war entsprechend, zuerst Landwirt und nachher Bergführer und Skilehrer. Und vor einigen Jahren hatte er einen ganz schweren Arbeitsunfall gehabt. Er hat beim Kanton Graubünden geschafft, hat in Davos gewohnt, wohnt jetzt noch in Davos. Und er hat beim Kanton geschafft, macht eine Sicherung von einer Strasse, in einer Felswand ist er drin. Und plötzlich löst sich aus unerklärlichen Gründen sein Seil, wo er drin hängt, und er fliegt etwa 20 Meter im freien Fall auf die Strasse ab. Als er eingeliefert wurde im Spital in Chur, haben die Ärzte gesagt, dem Mann geben wir noch 3 Tage Überlebenschance. Weil er so einen trainierten Körper hatte, lebt er heute noch, aber er ist Tetraplegiker, ist im Rollstuhl Vater von 2 Kindern geheiratet. Ein riesen Schock. Und täglich passieren schreckliche Sachen in dieser Welt. Nur ein Beispiel, unsere Tageszeitung Schaffhauser Nachrichten, heute ganz nur klein, ohne dran den Titel WK-Soldat stirbt an Schlaganfall. Das passiert jeden Tag. Zum Teil gibt es nicht einmal eine Schlagzeile. Da hat es jetzt eine kleine gegeben. Es ist kurz beschrieben, wie am letzten Wochenende ein WK-Soldat wieder eingerückt ist. Er hat sich nicht so gut gefühlt. Geht auf die Krankenstation. Am Dienstagabend geht er wieder raus und kommt schon draussen. Ein tödlicher Schlaganfall. Ein riesen Schock für die Familie. Und gerade wenn es einem so aus nächster Nähe trifft, da ist man manchmal so betroffen, da ist man manchmal sprachlos. Obwohl man nach Wort sucht, nach Wort ringt, findet man keine. Manchmal ist es ja gut, wenn man keine sagt, wenn einem nichts in den Sinn kommt. Gerade in so schweren Sachen. Ich denke da an jene krebskranken Mann, obwohl die Dosis von Morphium dauernd erhöht worden ist, stirbt er langsam unter grössten Qualen. Und bei all dem drängt sich irgendwo schon die Frage auf, und vor allem, wenn man ja selber noch von Leid betroffen ist, nämlich die Frage, und Gott? Wo ist denn da Gott? Wo ist seine Hand? Und wenn sich die Frage aufdrängt, da kommt manchmal auch der Punkt, wo man vielleicht mit dem schrecklichen Gedanken konfrontiert wird, nämlich mit dem Gedanken, vielleicht gibt es ja gar keinen Gott. Vielleicht stimmt das ja alles nicht, was wir jetzt gehört haben und mitgesungen haben, von dem Gott. Vielleicht hat der Atheismus doch recht. Aber stellen wir uns das einmal vor, wenn das wahr wäre, wenn es keinen Gott gäbe, wenn das wirklich wahr wäre, das wäre fürchterlich. Dann wären mehr Menschen untereinander nämlich allein gelassen. Und es gibt nichts Schlimmeres für den Mensch als eben den Mensch. Das haben schon die alten Römer haben den Satz geprägt. Ein Mensch ist des anderen Wolf. Darum sage ich es nochmal. Wir müssen uns mal vorstellen, wenn es keinen Gott gäbe, Das wäre schrecklich. Dann wären wir Menschen untereinander allein gelassen. Ich wage zu behaupten, es gäbe schon gar keine Menschen mehr. Menschen sind wie Bestien. Und darum möchte ich es vorwegnehmen, gerade am Anfang, dass Gott lebt, das ist ganz sicher. Auch wenn Gott oft seltsam schweigen tut. Und wenn Sie mich fragen, warum ich das so sicher weiss, dann sage ich Ihnen, weil Gott sich in Jesus Christus, seinem Sohn, offenbart hat. Das ist ein Wort, das man immer wieder findet in der Bibel. Weil Gott sich in Jesus offenbart hat, weil er in Jesus sichtbar worden ist. Weil Gott in Jesus Mensch geworden ist. Was heisst das? Wenn einer zum Beispiel würde sagen, heute Abend, der Matthias Welt, so heisse ich, ja, der gibt es nicht, wissen Sie, was ich dann machen würde? Dann würde ich dem auf die Bude steigen und meine Idee zeigen und dem müsste er sagen, ich will mich ihm offenbaren mit meiner Identität und er müsste sagen, ob er es will oder nicht, der Matthias Welt, der gibt es. Ganz einfaches Beispiel. Und in gleicher Weise ist uns Menschen Gott auf die Bude gestiegen. Er hat den Himmel verrissen. Er hat die unsichtbare Wand für uns Menschen zerschlagen und ist in seinem Sohn Jesus Christus zu uns Menschen gekommen, ist selber Mensch geworden. Und darum können wir ganz sicher wissen, dass es Gott gibt, weil Gott in Jesus sichtbar geworden ist. Weil Gott nicht nur mehr sichtbar geworden ist, sondern weil Gott in Jesus noch heute ganz persönlich erfahrbar ist. Ich werde Ihnen im Laufe des Abends noch einige Geschichten erzählen, noch nicht nur aus dem Mittelalter, sondern von heute. Dass Gott noch heute in Jesus ganz persönlich erfahrbar ist. Jemand hat einmal darum gesagt, ganz treffend, seit Jesus in die Welt gekommen ist, ist Gottes Lügnig entweder Unwissenheit oder böse Wille. Ich weiss, das war jetzt ein bisschen steiler Einstieg. Aber die Frage bleibt immer noch im Raum. Und wenn es jetzt eben Gott gibt, warum? Warum schweigt er zu all dem Schrecklichen in dieser Welt? Warum schweigt er zu all dem Leid? Das ist ja eine Frage, die auch Christen beschäftigt. Menschen, die sagen, sie kennen Gott. Zum Beispiel die Frage, warum hast du Gott zugelassen, dass ich nicht diesen Menschen heiraten konnte? Kennen solche Menschen? Den ich lieb habe. Und der weggeschnappt worden ist. Das kann ein Leiden sein. Oder wenn jemand fragt, warum hast du Gott zugelassen, dass ich krank bin? Und ich meine jetzt nicht eine kleine Grippe, wenn ich sie im Moment auch ein bisschen habe, sondern ich meine anhaltendes Leiden. Oder das Ehepaar fragt vielleicht, warum hast du Gott zugelassen, dass wir keine Kinder bekommen? Oder eine Mutter fragt vielleicht, warum hast du Gott zugelassen, dass eins von meinen Kindern ich so früh hergeben musste? Oder eben mein Ehepartner so früh gestorben ist? Und ich möchte die Spannung jetzt nicht unnötig künstlich erhöhen, sondern möchte gerade von meiner Seite her Generalantwort geben auf all die Warum. Und die lauten ganz einfach, ich weiss es auch nicht. Ich sage Ihnen das von Anfang an heute Abend. Ich weiss es auch nicht. Wenn ich nämlich heute Abend mich als Geheimsekretär Gottes würde aufspielen und würde sagen, ich weiss genau, warum Gott das tut und warum er jenes zulässt, dann würden sie mir nicht glauben und sie hätten auch recht. Aber auf der anderen Seite, und wenn das auch komisch tönt, dass ich Gott oft auch nicht verstehe, das freut mich auf der anderen Seite. Ich sage es nochmal. Dass ich Gott oft auch nicht verstehe, das freut mich. Überlegen wir mal, das wäre ja ein lumpiger Gott, das wäre ja ein kleiner Gott, wenn ich ihn mit meinem kleinen Verständli, mit meinem kleinen Geist als Mensch könnte völlig kapieren. Das wäre ja gar kein Gott. Und darum freut mich das auch, dass ich oft muss sagen, ich verstehe Gott auch nicht. Und darum geht es heute Abend gar nicht darum, bei diesem Thema letzte Antworten zu geben, sondern ich möchte versuchen, heute Abend Ihnen einfach ein paar Gedankenanstöße, ein paar Impulse, wie auch die ganze Vortragsreihe heisst, ein paar Hinweise geben, die Ihnen vielleicht weiterhelfen können. könnte mir vorstellen, einige von Ihnen kennen das Lied. Es ist eines der bekanntesten Lieder, die es überhaupt gibt, aller Zeiten. Ein christliches Lied, das heisst, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Das Beffert, das ist ein Immobilienhändler aus den USA, hat das Lied gedichtet im 19. Jahrhundert. Und er war Immobilienhändler und hat bei einem Brand in der Stadt Chicago fast sein ganzes Vermögen verloren. Und dazu auch noch der einzige Sohn, den er noch hatte. Dann, zwei Jahre später, hat er einen geschäftlichen Termin in England. Und er hat seine Familie vorausgeschickt. Er ist mit der Familie nach England gegangen. Also das heisst, seine Frau und vier Töchter, die er noch hatte. Und er ist dann hat nachher anreisen mit dem Schiff und auf der Überfahrt auf dem Atlantik hatte er eine Schiffskollision mit einem anderen Schiff. Und die vier Töchter sind alle vertrunken. Übrig geblieben ist nur noch seine Ehefrau Anna. Und als die dann in England angekommen ist, hat sie ein Telegramm geschrieben. Da sehen wir das Original-Telegramm und dort heisst es unter anderem: Allein gerettet, was soll ich tun? Das Beffort hat schon schnell wie möglich das nächste Schiff genommen, um über den Atlantik zu fahren. Und mitten im Atlantik, mitten in dieser riesigen Verzweiflung, mitten in dieser riesigen Trauer, dichtet er das Lied. Da haben wir es, so von einem Fresszettel hat er es geschrieben, das ist das Original. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, wenn Stürme auch tun von fern, meine Seele, doch alle Zeit singt, mir ist es wohl in dem Gott. Mir ist es wohl bei dem Gott. Und da finden wir schon eine erste Antwort oder einen ersten Hinweis, warum Gott Leid zulässt. Das Beffert hat dort in tiefster Leid, in tiefster Trauer, wir haben auch etwas gehört vorher von der Miriam in die gleiche Richtung, eine ganz tiefe Gotteserfahrung gemacht. Und viele andere haben es ganz ähnlich erlebt. Und darum lässt Gott auch Leid zu, damit wir ihm noch näher kommen. Ich möchte es auch zeigen anhand von einer uralten Geschichte, die man in der Bibel findet, die in der Bibel festgehalten ist, nämlich die Geschichte vom Hiob. Der Hiob ist ja einer der angesehensten Menschen von der damaligen Zeit. Man kann gar nicht genau sagen, wie es schon so uralt ist, wenn er überhaupt genau gelebt hat. Er hat am Rand der arabischen Wüste gewohnt. Er war nicht steinreich, sondern schwerreich. Er hatte über 10'000 Tiere, ein Grossfarmer. Und Gott hat zugelassen, dass der Hiob innerhalb von einem einzigen Tag sein ganzes Vermögen verloren hat. Und nicht nur das, er hat am gleichen Tag alle seine 10 Kinder verloren. Und das war nicht einmal auch nicht alles gewesen, sondern er ist dann belagert worden, der Hiob, von einer schweren Kranken, lauter Geschwür, lauter eitrige Bühle am ganzen Körper. Der Hiob. Da hat ja ein ganzes Buch vom Hiob in der Bibel. Und später, könnt ihr es nachlesen im Buch Hiob, nach all der Erfahrung vom tiefen Leid im Kapitel 42, sagt der Hiob von sich selber, er habe bis jetzt Gott nur vom Hören sagen kennt. Der fromme Hiob. Bis jetzt habe ich Gott nur vom Hören sagen kennt. Aber jetzt durch die Erfahrung vom Leid hat mein Auge Gott gesehen. Also er sagt, damit habe ich ihn so richtig tief und persönlich kennengelernt. Oder ich möchte noch einen weiteren Aspekt aufzeigen zu dieser Frage, warum schweigt Gott oft? Warum lässt Gott Leid zu? Eigentlich ist die Frage wie auch falsch gestellt. Es ist eine falsche Frage. Ich möchte es mit einem Beispiel versuchen zu veranschaulichen. Pfarrer Wilhelm Busch, vielleicht einige auch eine bekannte Person. Wilhelm Busch war Pfarrer im Dritten Reich in Deutschland. Zu der Zeit, wo Deutschland damals die halbe Welt erobert hat. Es war eine euphorische Stimmung damals in Deutschland. In den Zeitungen hat es geheißen, so Überschriften zum Beispiel: Deutsche Tüchtigkeit, unsere Kraft, deutsche Soldaten, solange sie die halbe Welt erobert haben. Und wo später alles schief gelaufen ist, wo die deutschen Städte von den Alliierten bombardiert worden sind und in Trümmer gesunken sind, ist der gleiche Pfarrer Wilhelm Busch von den Leuten überrannt worden mit dieser Frage. Sagen Sie mal, Sie sind Pfarrer, wie kann Gott das zulassen, dass unsere Städte in Schutt und Asche bombardiert werden? Und ich staune aber Mut, wo der Wilhelm Busch hatte. Er hat nämlich gesagt, das ist deutsche Tüchtigkeit. Das ist unsere Kraft. Das ist jetzt das, was die deutschen Soldaten hergebracht haben. Mit anderen Worten, hat gesagt, das haben wir uns selber eingebrockt. Das haben wir uns selber eingebrockt. Und ist das nicht oft auch unsere Logik? Wenn es uns gut geht, wenn wir Erfolg haben im Leben, dann tun wir das gerne auf uns selber auf die Schultern klopfen, dann tun wir das gerne auf unser Konto buchen und sagen, das ist unsere Leistung, das ist meine Kraft. Oder ich habe all das mich selber geglaubt. Und wenn es schief geht, dann tun wir dem lieben Gott schnell einmal die Schuld in die Schuhe schieben, er habe nicht richtig aufgepasst. Oder ein anderes Beispiel. Da kommt eine Frau, in Tränen aufgelöst, zum gleichen Wilhelm Busch, ihre Ehe ist ein Scherbenhaufen. Und sie sagt, warum lässt der Typ mich ganz allein sitzen? Mit zwei kleinen Kindern, der brutale Mensch. Und jetzt kommt die Frage, wie kann Gott das zulassen? Der Wilhelm Busch ist ja ein beschlagener Mann. Sie fragen zurück, Moment mal, wer hat ihren Mann geheiratet, sie oder Gott? Ich habe doch nicht gewusst, dass der so brutal ist. Ja, haben sie vorher, Gott, bitte zeig mir den richtigen Ehepaar. Bevor sie ihn geheiratet haben. Oh nein, wären wir nie in den Sinn gekommen. Und in gleicher Weise gilt es manchmal in unserem Leben, wie es da vorne schon auf der Folie heisst, eben die Suppe auszulöffeln in unserem Leben, wo wir uns selber eingebrockt haben. Und darum sagt Gott schon im Alten Testament, und zwar einem ganzen Volk, dem Volk Israel, und ich denke, das ist etwas, was heute noch aktuell ist, auch für unser Land, für uns manchmal gilt. Sei, lasst Gott ausrichten durch den Prophet Jeremia, Kapitel 2, Vers 19, und er sagt, du musst inne werden und erfahren, was für einen Jammer und Herzeleid es bringt, den Herrn, deinen Gott, zu verlassen und ihn nicht zu fürchten. Ich lese es nochmal. Du musst inne werden und erfahren, was für ein Jammer und für ein Herzeleid es bringt, den Herrn, deinen Gott, zu verlassen und ihn nicht zu fürchten. Und darum ist die anklagende Frage, wie kann Gott das alles zulassen, eigentlich falsch gestellt. Da steckt nämlich die Vorstellung dahinter von einem Gerichtssaal. Ich setze mich auf den Richterstuhl und ich setze Gott auf die Anklagebank. Und ich sage, anklagter Gott, was fällt dir ein, der Jesus, jenes oder dieses zu tun? Die Bibel sagt uns genau das Gegenteil. Die Bibel sagt uns, dass wir alle einmal vor dem lebendigen Gott werden stehen und dass er auf dem Richterstuhl wird sitzen und dass er uns wird fragen nach den dunklen Geheimnissen von unserem Leben. Die Bibel beschreibt uns das sehr klar. Ich staune immer wieder, wie die Bibel so klar ist und direkt. Ich lese eine von mehreren Stellen, die ganz ähnlich sind, vor aus dem 1. Korintherbrief im Neuen Testament, Kapitel 6, Verse 9 bis 10. Da sagt Gottes Wort, habt ihr vergessen, dass für Menschen, die Gottes Gebote verachten, in Gottes Reich kein Platz sein wird. Täuscht euch nicht. Keiner, der sexuell ausschweifend lebt, keiner, dem irgendetwas wichtiger ist als Gott, kein Ehebrecher, kein Mensch, der sich von seinen Begierden treiben lässt, wird einen Platz in Gottes Reich haben. Da haben wir es nochmal. Bibel sagt also, dass Gott auf dem Richterstuhl wird sitzen und er wird uns alle fragen nach dem dunklen Geheimnis von unserem Leben. Und da wird uns alle Anklage im Hals stecken bleiben. Und da wird er auf 100 Fragen keine Antwort wissen. Und ich glaube, da liegt eine der grössten Tragiken unserer Zeit, dass wir Gott so harmlos gemacht haben. Dass wir Gott zu einem Maskottchen degradiert haben. Oder zu einem Kumpel, der unsere Wünsche erfüllen soll. Und darum sollten wir gerade in unseren Tagen wieder neu die richtige Ehrfurcht vor einem lebendigen Gott, vor einem Schöpfergott lehren. Die richtige Ehrfurcht, das ist nichts Negatives, das ist etwas Schönes. Ehrfurcht haben von Gott gibt dem Menschen nämlich Ausstrahlung. Ehrfurcht haben gibt dem Menschen nämlich erst so richtige Würde. Gerade gestern sind wir, meine Frau und ich, weil die Sonne wieder gesonnen hat, sind wir das erste Mal wieder mal ein bisschen rausgehöckelt. Über einen Mittag Kaffee getrunken und da habe ich in einem Heftchen geblättert und da habe ich Miss Germany gesehen. Oder nur von einem Teil von Deutschland, ich weiß es nicht, aber oder von ganz Deutschland, das weiß ich nicht mehr. Und ich sage zu meiner Frau, musst du mal schauen, so eine schöne Miss habe ich noch nie gesehen. Also ich weiß aber nicht, wie die das machen, da diese Misswahlen. Also ich finde die meistens nicht so schön, die da gewinnen. Aber die, wow! Die Ausstrahlung, die Würde, und dann habe ich den Text dazu gelesen. Und das ist gestanden, dass sie sich bekennt, dass sie Gott Respekt hat vor einem lebendigen Gott. Kunststück. Die schönste Miss, die ich jemals gesehen habe, hat gesagt, musst du mal schauen, Monika, die ist ja noch fast so schön wie du. Also für mich ist das logisch gewesen, dass ich das gelesen habe. Von der Ausstrahlung, das Würdevolle, das Respektvolle, was sie ausgestrahlt hat. Darum etwas ganz Positives. Rechte Gottesfurcht. Aber zurück zu unserem Thema. Ich weiss, es ist nicht ein einfaches Thema, wo man viele Antworten nicht direkt findet. Warum Gott lässt Gott Leid zu? Und trotzdem in allem gibt es einen Lichtblick. Ich habe noch zu wenig gesagt. In all diesen Fragen vom Leid gibt es nicht nur einen Lichtblick, sondern einen hellstrahlenden Leuchtturm in der Frage, warum Gott Leid zulässt. Und der Leuchtturm möchte ich Ihnen jetzt zeigen aufgrund oder anhand von einer Geschichte im Neuen Testament. Da wird es nämlich beschrieben in der Apostelgeschichte, wie der Paulus und der Silas im Gefängnis sitzen in der mazedonischen alten Stadt Philippi. Und sie sitzen in einer dunklen Gefängniszelle. Vorgängig sind ihre Körper unschuldigerweise völlig blutig gepeitscht worden. Und jetzt sitzen sie in dieser Gefängniszelle. Das ist nicht so schön wie die Schweizer Gefängniszelle, sondern da sind sie angekettet gewesen. Das heisst sogar, sie sind in einem Block drin gewesen. Das waren meistens zwei Holzbalken, die zusammen sind, wo man ein Loch hatte. Wo sie also nicht können vorgehen konnten, das ist ein Folterwerkzeug. Sie sitzen also in dieser Gefängniszelle. In Philippi, es ist stockdunkle Nacht. Es herrscht völlige Ungewissheit. Sie wissen nicht, kommen wir wieder einmal zu diesem Loch raus? Und wenn ja, wann kommen wir raus? Wenn wir mal die Situation hineinversetzen, da hat, oder ist wahrscheinlich auch die Frage aufgekommen, warum lässt Gott das zu? Wir haben es doch nur gut gemeint. Der Paulus und der Silas. Wir haben ja unser Leben für das Gute, für Gott aufs Spiel gesetzt. Und jetzt möchte ich es wortwörtlich weiterlesen, wie die Geschichte geht in Apostelgeschichte 16, ab Vers 26. Also nochmal, der Paulus und der Silas, sie sitzen in der Gefängniszelle, stockdunkle Nacht. Und jetzt heißt es, plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so dass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Gefängnisdirektor aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Das hätte ja Todesstrafe bedeutet für ihn. Ein Gefangene abgönnt, und er kann es nicht verhindern. Er ist ein Mann des Todes, darum hätte er gerade selber wollen sich umbringen. Paulus aber rief laut: Tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Da forderte der Ausseher ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach: Liebe Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich und all die Seinen sogleich taufen und führte sie in sein Haus und deckte ihnen den Tisch. Und am Schluss heißt es von dieser Geschichte: Und er freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Da stehen wir wieder vor dieser Frage: Warum hat Gott zugelassen, dass der Paulus und der Silas unschuldig ins Gefängnis haben müssen? Die Antwort ist ganz eine einfache. Damit der Gefängnisdirektor, wie wir gelesen haben, Gott kennenlernt. Damit der Gefängnisdirektor das Evangelium kennenlernt. Und das ist noch heute so: Gott lässt Leid zu, damit Menschen zu ihrem Erlöser finden. Wie von vielen habe ich das schon gehört. Wir haben 10 Jahre lang mit der Familie im Zürich Oberland gewohnt. Und da haben wir natürlich auch Nachbarn gehabt. Und ein Nachbar, den ich gewusst, dass ich einmal gesagt habe: Mit 10 Ross bringt man mich nicht in so eine Veranstaltung wie heute Abend. Mit 10 Ross nicht. Und einmal bin ich zu dieser Yvonne reingegangen, aufs Jahresende, habe ihr etwas gegeben fürs neue Jahr. Und dann ruft sie mir fröhlich zu Stegen oben ab und sagt: Du, ich glaube dann auch an Jesus. Ich bin fast Stegen abgehängt. Ja. Was? Ah, habe ich richtig gehört? Ja, ich glaube auch an Jesus. Ja. Jetzt nimmst du auf den Arm, oder? Hey, echt? Ja, was ist passiert? Sie hat mir es dann erzählt. Ich habe es gar nicht gewusst. Sie ist schwer krank geworden, ins Spital gekommen. Die Ärzte haben dummerweise eine falsche Diagnose gestellt und haben sie falsch behandelt. Sie ist noch kränker geworden. Und die Ärzte haben dann gesagt: Wir können nichts mehr machen. Ihre Tage sind zählt, wenn nicht ein Wunder passiert. Und sie ist angesichts des Todes völlig verzweifelt gewesen. Und was macht sie? Sie tut in der Tageszeitung umblättern, in der Verzweiflung. Und da gibt sie ab und zu in gewissen Tageszeitungen Bibelsprüche drin. Und ihr Auge fällt auf so einen Bibelspruch. Psalm 34, Vers 9, wo steht: Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er errettete mich aus all meiner Furcht. Und die Wund denkt, das ist noch die einzige Chance. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir. Und sie hat, so wie sie es können, zu Gott beten. Und gleichzeitig hat ihr noch jemand ein Buch gebracht, eins von diesen 3, die da angegeben ist, dass da ganz rechts Jesus unser Schicksal. Und hat so zu Jesus gefunden, durch die Erfahrung vom Leid. Und ganz ähnlich ist es auch dem Gefängnisdirektor gegangen. Er hat tief geschlafen, hat doch nie an so etwas gedacht. Und plötzlich ein Erdbeben und er wird hellwach. Und in gleicher Weise lässt Gott manchmal unserem Leben auch ein richtiges Erdbeben zu, mit dem gleichen Ziel, dass wir hellwach werden. Wir vielleicht aus den gewohnten Bahnen rausgeworfen werden, dass wir durchgeschüttelt werden und merken, ich habe ja gar kein richtiges Fundament im Leben, ich habe ja gar keinen Halt im Leben. So ganz ähnlich ist es meinem lieblichen Vater gegangen, der leider schon gestorben ist. Ich erzähle euch kurz die Geschichte. Ich finde es so auch eine ähnliche Geschichte wie da. Als mein Vater ein junger Mann war, hatte er mit dem Glauben überhaupt nichts am Hut gehabt. Er hatte das in seinem Herz gehabt. Sein Ziel war, was heute noch die Menschen wollen. Nämlich das Leben möglichst in vollen Zügen geniessen. Und das hat er auch gemacht. Und in seinen beruflichen Wanderjahren ist er aus dem Appenzellerland in dem Kanton Bern irgendwann gekommen. Und da ist er Zimmerherr geworden, ohne dass er es gewusst hat von einer christlichen Familie. Und als er dann gemerkt hat, ist es ihm furchtbar peinlich gewesen. Er hat dort nämlich auch gegessen und die haben einmal noch ein Tischgebet gebetet am Anfang. Ja, da wäre ja noch gegangen einmal. Aber nach dem, nach dem Essen haben sie noch eine kleine Andacht gelesen und nochmal gebetet. Also das war ihm zu viel gewesen. Dann hat er gesagt, also für das kann man nicht killen am Sonntag, wer will. Nicht ich, aber wer will. Das erste Gebet hat er noch über sich ergolo und nachher hat er einfach so schnell wie möglich gegessen, dass er konnte abhauen vom Tisch, bevor die Leserei und Betterei losgegangen ist. Aber an dem Tisch ist eine junge Frau gesessen, auch noch unter anderem so vom Alter in ähnlicher Preislage. Und er verliebt sich in die. Die war Christin. Und er hat gedacht, das ist ja gleich, ich bin nicht, mich interessiert das nicht. Und die Christin, und er hat mal abgependelt mit ihr, er hat gesagt, du könntest etwas werden mit uns zweien, du kannst deine Religion behalten und ich meine, die keine haben. Und die junge Frau hat ihm deutsch und deutlich gesagt, komm nicht in Frage, das käme nie gut mit uns zweien. Und das war für meinen Vater damals wie so ein Erdbeben gewesen. Das hat ihn nicht nur emotional, auch sonst total durchgeschüttelt. Durch das hat er nämlich mal das erste Mal überlegt in seinem Leben, was ist echt der Halt in meinem Leben, was ist echt mein Fundament? Und er hat gemerkt, ich habe ja gar keins. Lebensgenuss ist ja kein Fundament. Und er wollte es kompensieren, er denkt, warte nur noch, ich komme da schon eins über. Er hat Kurse genommen in der Stadt Bern in Psychologie und Menschenkunst. Wie wütig. Und je mehr Kurse, desto innerlich leerer hat er sich gefühlt. Und für ihn ist das eine Panik geworden mit der Zeit. Die innere Leere, die hat ihn so in die Verzweiflung getrieben, dass er eines Morgens, am Sonntagmorgen, hat er sich entschlossen, dass er seinem Leben ein Ende setzt. Er ist in Ostermundigen, gibt es grosse Steinbrüche, das ist ja im Vorort von Bern, ich bin mal schauen, das ist gigantisch, wo man die Steine rausgeschlagen hat zum Bau vom Bundeshaus. Und dort ist er am Sonntagmorgen oben gestanden und wie es viele andere vor ihm ja schon gemacht haben, er will runterspringen. Und er steht oben, niemand sieht es, niemand ist oben. Er will springen und bevor er den Sprung macht, das war nicht eine mystische Sache, aber er hat plötzlich die Gewissheit gehabt, halt, spring nicht, in den nächsten Tagen wird etwas passieren. Das war ganz klar da gewesen. Halt, und an der Kante ist, spring nicht, in den nächsten Tag wird etwas passieren. Und er ist wieder oben runtergelaufen. Und was ist passiert? Er hat in den nächsten Tag von dieser Frau, es die neu gewusst, vor allem ein neues Testament bekommen. Das erste Mal im Leben, ein neues Testament in der Hand. Und dort hat sie reingeschrieben mit einer Widmung vorne auf die erste Seite, ein Ausspruch von Jesus aus dem Evangelium, der Meister ist da und ruft dich. Und der Satz, der hat ihn gepackt. Und hat das Büchlein, das er noch nicht kennt, angefangen zu lesen. Und hat immer mehr gemerkt, dass sein Leben überhaupt nicht übereinstimmt mit dem Neuen Testament-Büchlein. Und da ist ihm doch noch aus dem Konfirmandenunterricht ein Satz, ein Gebet in den Sinn gekommen, nämlich das Gebet: Gott sei mir Sünder gnädig. Und das hat er gebetet. Und hat so zu Jesus gefunden. Ich muss abkürzen. Die junge Frau ist dann später meine Mutter geworden. Aber ganz ähnlich sehen wir es auch da, die Geschichte. Das Erdbeben hat damals der Gefängnisdirektor im Innersten erschüttert und er fragt jetzt eine Frage, die er sich vorher nie überlegt hat, die für ihn überhaupt nicht wichtig war. Er fragt plötzlich, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Was muss ich tun, um Gott kennenzulernen? Und der Apostel Paulus gibt da sofort und gern die entscheidende Antwort und sagt, glaub an Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden. Ganz grossartig ist, die Antwort gilt uns heute, uns allen auch, wo wir da heute Abend sind. Glaub an Herr Jesus Christus, so wirst du gerettet werden. Denn da dafür hat Jesus, der Sohn Gottes, sein Leben hergegeben. Wir kommen jetzt wieder auf Karfreitag und Ostern zu. Dafür hat Jesus freiwillig den grössten Abstieg gemacht, der überhaupt möglich war. Jesus ist der höchste Höhe, nämlich aus dem Himmel, abgestiegen in die tiefste Tiefe der menschlichen Not. Ja, noch tiefer runter, darunter. Er ist abgestiegen in die tiefste Gottverlassenheit, die wir uns überhaupt ausdenken können, nämlich ins qualvolle Sterben am Kreuz, am Marterpfahl. Und zuerst ist der Körper von Jesus so an einen Holzbalken angenagelt worden. Und nachher hat man noch einen anderen Balken hergestellt und zusammengebunden. Und nachher hat man das Ganze aufgezogen, also waagrecht, senkrecht aufgezogen. Und da ist Jesus am Kreuz gehangen. Und am Kreuz hat Jesus das grösste Leid, das gibt auf sich genommen, nämlich die Schuld, die dreckige Schuld, die dreckige Sünde von uns Menschen. Oder anders ausgedrückt, Jesus Christus hat am Kreuz stellvertretend Gottes Strafe auf sich genommen, die wir eigentlich verdient hätten. Dass wir frei ausgehen können. Und darum gilt auch uns allen, die heute Abend da sind, ich kenne sie ja nicht persönlich. Aber eins weiss ich aufgrund vom Evangelium, dass uns allen heute Abend die Aufforderung gelten tut. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Ja, wie machen wir denn das? Ja, vor einigen Jahren mit einem Ehepaar im Appenzellerland einmal geredet. Die sind einige Mal schon im Gottesdienst gewesen. Und wir haben ein bisschen gesprächelt miteinander. Da sagen sie zu mir, oh, wir möchten auch so gern zu dem Jesus gehören. Aber wir sind immer noch an der Schwelle. Und ich dachte, ja gut, wenn jemand an der Schwelle ist, dann ist man schnell einmal drin. Ja, wie macht man denn das? An Herr Jesus glauben. An Jesus glauben heisst, ich vertraue dir mein Leben an einer eindeutigen Willensentscheidung. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist und ich vertraue dir mein Leben an. Du sollst mein Leben regieren. Ich habe dann Monate später das Ehepaar wieder einmal getroffen und dann gefragt, ja, wie geht es euch? Dann sagen sie, wir sind immer noch an der Schwelle. Wir möchten so gern zu Jesus gehören. Wir sind immer noch wieder schnell. Dann habe ich gefragt, ja, was ist denn das Problem? Dann sagen sie, ja, weiss, wir leben noch nicht so christlich, wie man sollte. Und so schöne Gebete formulieren, die wir hier manchmal hören, bei gewissen Leuten in dieser Versammlung oder dieser Gemeinde, können wir auch noch nicht. Darum können wir noch nicht hoffen, dass Jesus uns annimmt. Das ist doch alles Quatsch. Glaube an den Herrn Jesus. Weiss noch gut, ich habe das einmal erklärt. Sie war schon am Kochen. Die Frau ist da mit dem Küchenschuss immer hin und her. Er war noch in der Stube. Ja, da lassen. Und die hat es gerade gepackt auf der Stelle im Küchenschuss. Die hat plötzlich gesagt im Küchenschuss, oh, ich will beten. Vorher haben sie mir gesagt, sie können nicht beten. Und die haben angefangen zu beten, wie jahrelange Christen. Herr, danke vielmals, dass du jetzt auch für meine Schuld gestorben bist, dass ich das jetzt darf ganz sicher wissen. Das heisst, glaube an den Herrn Jesus Christus. Wenn man überlegt, der Sohn Gottes, der für mich am Kreuz hängen tut, und mich so liebt, dass er sogar sein Leben für mich gelassen hat. Ein Sohn Gottes, der den Himmel aufgemacht hat, der den Zugang zum Reich Gottes für mich doch wieder frei gemacht, dem kann man sich doch anvertrauen. Ich habe gerade vor ein paar Tagen bei uns in Thayingen mit einer Frau geredet, die jetzt auch einige Mal in Gottesdienst gekommen ist, einen Glaubenskampf besucht hat. Und sie sagt, Mann, jetzt habe ich endlich den tiefen Frieden, den persönlichen Frieden mit dem lebendigen Gott. Jetzt weiss ich, dass Jesus auch für mich gestorben ist. Und das Ehepaar aus dem Appenzellerland, ich sehe sie nicht oft, aber wenn ich sie ab und zu sehe, die strahlen immer von Weitem. Und die haben wir schon mehrmals gesagt, zum Glück haben wir den Schritt über die Schwelle gemacht. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet. Aber es genügt eben nicht, dass man Jesus nicht nur bewundert. Es genügt nicht, dass man viele Informationen sammelt über Jesus. Das ist auch gut. Natürlich müssen wir zuerst Informationen über jemanden haben, bevor wir uns jemandem anvertrauen. Aber letztendlich kommt alles darauf an, ob wir Jesus aufnehmen in unser Leben, ob wir ihn einladen in unser Leben, dass wir ihn erleben. Und dazu möchte ich heute Abend einladen. Die Entscheidung für Jesus zu treffen. Die Entscheidung für den Glauben zu treffen. Und die Entscheidung kann man darum treffen, weil Jesus sich schon lange für sie und für mich entschieden hat. Als er am Kreuz gestorben ist. Da hat er nämlich Ja gesagt zu jedem, auch der heute Abend in diesem Raum ist. Und darum möchte ich einladen, die Entscheidung festzumachen. Die Entscheidung zum Glauben. Und wenn Sie möchten, tun wir Ihnen auch gerne am Ende der Veranstaltung auch Hilfe anbieten, in einem persönlichen Gespräch. Ich werde jetzt dann noch beten. Dann wird das Musikteam noch mal ein Lied singen und dann werde ich noch ein paar abschließende Worte sagen. Und Sie dürfen einfach ganz einfach sitzen bleiben, wenn Sie das Angebot von einem solchen Gespräch in Anspruch nehmen. Die anderen dürfen dann rausgehen, wie wir es schon gehört haben, zum Aperitif. Es ist einfach ein Angebot. Weil die meisten haben das erlebt, ich habe das auch erlebt vor mehr als 35 Jahren, dass mir jemand behilflich war bei dem Schritt an Jesus zu glauben. Ich tue das gerne vergleichen wie mit einer Hebamme. Eine Hebamme kann keine Geburt machen, aber sie kann helfen, dass eine Geburt ohne unnötige Komplikationen kann geschehen. Und noch etwas Letztes. Wer zu Jesus gefunden hat, der ist geborgen in der Liebe von Gott. Wer zu Jesus gefunden hat, sagt die Bibel, der ist ein Kind Gottes. Und ein Kind muss nicht immer fragen, warum. Kinder wissen nie alles, was der Vater tut. Aber Kinder sind geborgen in der Liebe vom Vater. Ich war früher noch mehr im Reisedienst, 5 kleine Kinder. Dann habe ich einmal gesagt, so, jetzt gehe ich wieder fort. Aber die haben mich fast nie gefragt, meine Kinder, die noch klein waren, wo gehst du her? Sie haben einmal gesagt, Papi, fort! Sie haben es nicht so interessiert, wo ich hergehe. Warum nicht? Sie haben gewusst, der Papi kommt wieder und der Papi hat uns lieb. Das war ihnen genug gewesen. Und so ist es auch, wenn wir ein Kind von dem lebendigen Gott sind. Kinder wissen nie alles, was der Vater tut. Es ist auch nicht nötig. Weil wir sind immer noch Menschen. Und Gott ist Gott. Und wir Menschen wollen immer Gott spielen. Was für eine Vermessenheit. Es wäre eine Überforderung für uns Menschen, wenn wir immer alles wüssten, was der Vater tut, was Gott tut. Darum sagt er uns nicht alles. Es ist auch nicht nötig. Ich sage es nochmal, Kinder wissen nie alles, was der Vater tut. Das ist auch nicht nötig. Aber Kinder, und das Entscheidende, dürfen geborgen sein in der Liebe von ihrem Vater. Und das wünsche ich uns allen, die wir heute Abend da sind. Dass wir das Gleiche dürfen erleben, was der Gefängnisdirektor damals erlebt hat. So wie es da steht am Schluss. Es heisst, und er war überglücklich. Es ist ganz ein starker Begriff im Griechischen. Nicht nur ein bisschen Freude, nicht nur ein bisschen Freude, sondern er war überglücklich mit seinem ganzen Haus, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Diese Freude wünsche ich Ihnen auch und die ist noch heute möglich. Wenn im Moment gerade ein paar Leute in unserer Gemeinde die zum Glauben kommen, ich finde das herrlich. Man sieht es an den Gesichtern. Einer hat mir letztlich gesagt, jetzt habe ich das erste Mal einen persönlichen Bezug zu Gott als Vater erlebt. Der strahlt wie ein Maienkäfer. Das ist noch heute möglich und das wünsche ich Ihnen. Wünsche ich uns allen. Darf ich noch mit uns beten? Wir bleiben sitzen und neigen uns dazu. Allmächtiger Gott, danke, dass wir dir in Jesus, durch deinen Sohn, dürfen, lieben Vater im Himmel sagen. Du lässt Sachen zu in dieser Welt und auch in unserem Leben, wo wir nicht wissen, warum. Und manchmal verzweifeln wir fast dran. Aber danke, dass wir trotzdem ganz sicher dürfen wissen, dass alles einen Plan und einen Zweck bei dir hat. Und danke, Jesus, dass du am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du stellvertretend die ganze Strafe für unsere Sünde, für unsere Defizite auf dich genommen hast. Dass wir gerettet sein können, dass wir mit Gott im Reinen sein können. Ich danke dir auch für alle, die in diesem Raum sind, die diese Rettung persönlich erfahren haben. Stärk du wieder ganz neu das Vertrauen zu dir, auch in schwierigen Situationen. Und du weißt, ob heute Abend auch Leute da sind, die vielleicht durch verschiedene Situationen dir schon näher gekommen sind. Und ich bitte dich einfach, dass du ihnen Mut gibst, den Schritt zu dir zu wagen, die Entscheidung für den Glauben zu treffen. Und auch den Mut haben, vielleicht auch das Gespräch zu suchen, zum helfenden Gespräch. Ich bitte dich, Jesus, auch für die, die heute Abend vielleicht unter uns sind, die müde geworden sind im Vertrauen auf dich, die vielleicht Schweres in ihrem Leben im Moment gerade erleben, wo innere oder äußere Not da ist, bist du ihnen ganz besonders nah. Danke für deine Gegenwart und danke für dein Wirken. Amen. Amen.